Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit uns allen. Amen. Ja, die Bemerkung, die ich da vorhin noch zugerufen hatte, dass ich zusammen mit meiner Frau hier bin, zum Enkelkinderhüten, war lebensnotwendig. Denn alleine mit 3 Enkelkindern im Alter von 4, 7 und 10 Jahren 2 Wochen zu verbringen, das hätte ich vielleicht gar nicht so alleine ausgehalten. Also meine Frau ist auch hier unter uns. 2 Enkelkinder sind auch in den Kindergruppen. Und ich kann meiner lieben Frau Lieselotte nur von Herzen danken, dass sie mit dabei ist. Ja, unsere Tochter wohnt zusammen mit ihrem Ehemann seit einigen Jahren in Niederweningen und da gibt es dann immer wieder die Kontakte. Okay, nun freue ich mich sehr über diese Einladung, heute Morgen das Wort Gottes hier auszurichten in Dübendorf. Das kam ganz spontan bei einem Besuch vor ein paar Tagen hier, wo ich mit Norbert Lied ein paar Dinge zu besprechen hatte, sagte er dann plötzlich ganz unvermittelt, hast du Lust, hier am Sonntag zu predigen? Und so bin ich jetzt heute hier. Die lebendige Hoffnung der Christen ist natürlich ein Lebensthema und ein Überlebensthema für alle, die den Herrn Jesus liebhaben. Vor ein paar Tagen bekam ich den Brief eines lieben Bekannten und er schilderte, und das war für mich sehr überraschend und bedrückend zunächst, dass er erkrankt sei an der Krankheit ALS. Ich wusste noch gar nicht genau, was das ist. Er hat es mir dann geschildert in diesem Brief. Das ist eine fortschreitende Muskellähmung und ich habe dann mit ihm telefoniert und das geht bei dem kleinen Zeh los, den man plötzlich nicht mehr bewegen kann und das zieht sich dann allmählich durch den ganzen Körper und das Schicksal ist mehr oder minder dies, dass die Menschen ersticken. Und nun habe ich den Brief natürlich dann besonders aufmerksam gelesen. Er ist gläubiger Christ seit langer Zeit und die letzten 2 Seiten, die waren für mich also eine ganz tolle Freudenbotschaft, wie er das so auf den Punkt brachte. Als er sagte, ja, die Ärzte haben mich aufgegeben und ich weiß nicht, wie lange ich noch leben werde, aber das weiß ich, dass die Leidenszeit kurz ist und dann werde ich Jesus sehen, an den ich geglaubt habe. Und das ist für mich die größte Freude und deswegen ist mein Leiden und mein Schmerz eingebettet in die lebendige Hoffnung. So kann es sein und so möge es sein bei uns allen, wenn wir im Blick auf unser Hinscheiden hier die einen oder anderen Ängste vielleicht bekommen oder sogar mit Schmerzen dann unser Leben hier abschließen müssen, dass wir uns dann auch daran erinnern, die Leidenszeit ist kurz, aber die Freude, dann den Herrn Jesus zu sehen, ist ewig. Nun haben wir schon aus dem 1. Petrusbrief die einleitenden Sätze für diese Predigt gehört. Das ist ja dieses Wort, 1. Petrus 1, Vers 3, wo Petrus von der lebendigen Hoffnung spricht. Und ich denke, das kann jeder nachvollziehen, ob er nun in Deutschland oder in der Schweiz wohnt und ein Blick in die Tageszeitungen ist ja dann auch oft sehr ernüchternd und manchmal erschreckend, dass die christliche Hoffnung leider im Schwinden ist, was die Gesellschaft betrifft. Meine Frau liest seit langer Zeit immer wieder mal die Traueranzeigen in der Tagespresse. Und dann kommt sie immer zu mir und sagt, heute ist mal wieder ein Hoffnungswort, ein Bibelwort dabei. Aber im Allgemeinen völlig nichtssagende und manchmal regelrecht hoffnungslose Aussagen. Hoffnungslosigkeit breitet sich aus unter uns und die Botschaft von der lebendigen Hoffnung wird immer wichtiger. Man kann sich also ja jede beliebige Tageszeitung ansehen und man sollte es vielleicht doch öfters mal machen und sich selber an diesen Aussagen messen. Wenn ihr mich sucht, sucht mich in euren Herzen. Habe ich dort eine Bleibe gefunden, lebe ich in euch weiter. Soll das alles sein? Und wenn du dich getröstet hast, wirst du froh sein, mich gekannt zu haben. Du wirst immer mein Freund sein. Du wirst dich daran erinnern, wie gerne du mit mir gelacht hast. Ist ja schön und gut, wenn man solche Erinnerungen hat. Aber ist das alles, was wir angesichts des Hinscheidens eines Menschen sagen können? Und das ist vielleicht das Erschütterndste. Ich wäre so gerne noch geblieben mit euch vereint, ihr meine Lieben, doch meine Krankheit, die war so schwer, für mich gab es keine Rettung mehr. Das ist für mich Ausdruck absoluter Hoffnungslosigkeit, wenn man so etwas denkt und ausspricht und dann noch in die Zeitung setzt. Keine Rettung mehr, das darf da wohl nicht wahr sein. In einem Land, in dem nun die Reformation, und ich rede jetzt natürlich von dem Gesamtprotestantismus, nun bald das 500. Jubiläum feiert. Auferstehung, Fehlanzeige, kann man zu diesen Traueranzeigen nur sagen. Ich möchte, bevor wir nun zum eigentlichen Thema kommen, noch einen kleinen Blick werfen in verschiedene Ausprägungen von Hoffnungen, aber das möchte ich hier in diesem Teil der Predigt in Anführungsstriche setzen. Es sind vage Hoffnungen, die sich doch immer wieder in vielen Menschen zeigen, auf irgendeine Art und Weise des Weiterlebens nach dem Tod. Es ist nicht die christliche Hoffnung, die hier durchbricht. Nein, es sind im Grunde mehr oder minder selbst ausgedachte, spekulative Hoffnungen. Wir waren vor einiger Zeit mal in Japan gewesen. Unsere Tochter, ja, die jetzt gerade hier in Niederweningen wohnt, die war dort Missionshelferin für ein Jahr und sie hat uns eingeladen. Und wir haben natürlich dort dann auch versucht, die Religiosität der Japaner etwas kennenzulernen, haben auch mit Japanern sprechen können. Und eins ihrer hervorstechendsten Feste, ja Feste in Anführungsstrichel, ist das Obon-Fest. Das wird immer im August gefeiert. Und da werden überall Lampignons aufgestellt und aufgehängt für die Ahnengeister, damit sie auch wirklich den Weg in die jeweilige Wohnung, in das jeweilige Haus finden. Tagsüber sitzt man am Computer und entwickelt die neuesten Programme und abends legt man ein paar Reiskörner in eine Altarecke der eigenen Wohnung und stellt Lampions auf für die Geister der Ahnen. Das reimt sich irgendwie zusammen. Für mich allerdings nicht. Wie kann man ja solche Spekulationen entwickeln? Aber die sind natürlich tief begründet im Buddhismus und im Hinduismus. Und ich möchte auch gleich noch sagen, woher eigentlich diese vagen Hoffnungen kommen. Gucken wir uns aber noch hier einfach mal um in Mitteleuropa, die Einäscherungen, die nehmen ja immer mehr zu. Ich denke, das dürfte wohl auch in der Schweiz so sein. Ich habe mich mit diesem Thema gerade in letzter Zeit etwas näher beschäftigt, habe als junger Pfarrer damals in Oberfranken selber noch Einäscherungen vorgenommen beziehungsweise die gottesdienstliche Begleitung gehabt. Mittlerweile mache ich das nicht mehr, weil mir klar geworden ist, dies ist ein durch und durch heidnischer Brauch, die Leichenverbrennung. Und wie gesagt, dann habe ich mich etwas näher mit der Materie beschäftigt und mir fiel ein, dieser Spruch, der da im Hofer Krematorium steht, durch die reine Flamme zurück zum All, und plötzlich klingelte es bei mir, ja, was ist denn das für eine Hoffnung, dass man ja sozusagen entmaterialisiert, irgendein Molekül dann im Weltall wird, das ist ja fernöstlicher Aberglaube, aber nichtsdestotrotz, es fasziniert anscheinend so viele, dass wir in Deutschland schon 55% Einäscherungen haben. Ich vermute mal, soweit meine Kenntnis reicht, ist es in der Schweiz mittlerweile noch mehr. Also da setzt sich ein ganz merkwürdiger Glaube, ist ja schon fast zu viel gesagt, eine merkwürdige Hoffnung durch. Aber auch unsere geistige Tradition, unsere Philosophen hier in Mitteleuropa haben sich natürlich immer wieder mit dem Gedanken eines Weiterlebens nach dem Tode beschäftigt und die unterschiedlichsten Antworten gefunden. Voltaire gilt ja noch nicht gerade als überzeugter Christ. Er war ein Spötter par excellence und hat sich zwar mit Friedrich dem Großen auch über religiöse Dinge unterhalten, aber ansonsten war er natürlich Atheist und Kirchenkritiker bis zum geht nicht mehr. Und selbst dieser Spötter kommt doch auf eine solche Idee, dass es mit der Auferstehung durchaus so sein kann wie mit der Schöpfung. Was Gott einmal erschaffen hat, so hat er gesagt in einem Theaterstück, das kann er auch ein zweites Mal tun. Also warum gebe ich hier dieses Einführungskapitel? Um aufzuzeigen, dass in uns Menschen immer wieder die Hoffnung aufkeimt und aufbricht nach einem Weiterleben, nach dem Tod. Es ist nur eine verschwindend kleine Anzahl weltweit gesehen, hier in unserem säkularisierten Europa, die wirklich meinen, nichts, nichts und aber nichts kommt nach dem Sterben. Die Mehrzahl der Menschheit ist immer wieder von diesem Hoffnungskeim erreicht und durchdrungen. Und dieser Hoffnungskeim kommt von Gott, der kommt nicht aus religiösen Spekulationen. Der kommt von Gott selbst, denn Gott selbst hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Predigerbuch, lesen Sie das Predigerbuch. Es ist wirklich eine Fundgrube göttlicher Weisheit. Und gerade die Älteren unter uns, die sollten Prediger 12 lesen. Prediger 12, wo Krankheiten in poetischer Form beschrieben werden als ein Ablösungsprozess aus dieser vergänglichen Welt. Jede Krankheit ist ein Stück göttliche Ablösung. Wir sollen endlich mal begreifen und lernen, dieses irdische, vergängliche Leben aus den Händen zu lassen und die Hände frei zu bekommen für das Hoffnungsgut, das Gott uns verspricht. Also, die Ewigkeit ist in unser Herz gelegt und das ist dann auch die Überleitung zu den wichtigsten Grundaussagen, über die wir jetzt einmal nachdenken sollten. Was sagt die Bibel eigentlich über den Tod und über seine Überwindung? Das kann hier keine komplette Bibelarbeit sein, das verstehen Sie, aber ich brauche diese Vorüberlegungen, damit wir dann die lebendige Hoffnung, die uns Petrus hier schildert, richtig verstehen können. Dies denke ich, ist uns allen klar, sofern wir die Heilige Schrift kennen, dass der Tod eben im tiefsten kein natürliches Geschehen ist. So wie die Evolutionsanhänger nicht müde werden, es immer wieder zu betonen, ja, dass der Tod eine Notwendigkeit sei, um überhaupt neues Leben zu kreieren. Die Bibel sieht es anders. Der Tod ist ein Strafgeschehen. Römer 6, 23 kann man das nachlesen. Und nun ist das natürlich zunächst eine sehr deprimierende Botschaft, wenn man sie isoliert hört. Aber ich möchte gerne in den Sündenfallbericht einmal zurückgehen. 1. Mose 3, wo uns ja dieses schreckliche Schicksal, das Gott über Adam und Eva dann verhängt, geschildert wird, ist trotzdem ein Kapitel mit Hoffnung. Die christliche Hoffnung ist keimhaft schon da, dass ein Nachkomme Evas, Christus selbst, den Tod entthronen wird. Das steht da schon da. 1. Mose 3, 16. Oder nehmen wir mal die Ausweisung aus dem Paradies. Ist da nicht schon Hoffnung da? Wir müssen natürlich dort sehr sorgfältig lesen und die vielen Andeutungen gesamtbiblisch verstehen. Warum kleidet Gott die beiden Ausgewiesenen, man könnte sagen, die ersten Flüchtlinge dieser Welt, warum kleidet er sie mit Tierfällen? Hätten nicht auch pflanzliche Produkte auch genügt? Nein, Gott kleidet sie mit Tierfällen und die beiden können nun ihr ganzes weiteres Leben darüber nachsinnen. Warum? Weil sie mit Blut bedeckt werden müssen. Und nicht nur sie, sondern die Menschheit. Das ist alles Menschheitsgeschichte, was sich dort abspielt. Unsere Sünde muss mit Blut bedeckt werden. Und so haben wir schon auf den allerersten Seiten der Bibel, dort, wo die schrecklichste Katastrophe geschildert wird, die über die Menschheit je eingebrochen ist, ein Stück Hoffnung. Für mich sind diese ersten Seiten immer auch volles Evangelium. Also schon ein Hinweis auf Golgatha. Und dann kommt Golgatha. Dann kommt dieser Christus, auf den Gott die Strafe legt, die der ganzen Menschheit gilt. Und dann kann ein Apostel Paulus sagen, Christus hat dem Tod die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium. Aber Christus ist Gottes Sohn und Gottes Wesen ist Liebe und Liebe bleibt niemals bei sich selbst, sondern teilt sich aus. Und das bedeutet, wenn Christus wirklich Gottes Sohn ist, dass er alles, was er ist und hat, weitergibt. Das ist das Wesen der Liebe. Das heißt, er gibt seinen Tod weiter, er gibt seine Auferstehung weiter, er gibt sein Leben weiter. Sein göttliches Leben. Er gibt seinen Leib weiter. Er gibt alles weiter. Und dann kann der Albrecht Dürer diese großartige Zeichnung vom Ritter, vom Tod und vom Teufel uns hinterlassen, sogar noch aus vorreformatorischer Zeit. Und uns da einen Menschen vor Augen stellen, der sich vom Tod und vom Teufel nicht mehr beeindrucken lässt auf seinem Weg ins himmlische Jerusalem. Ein wunderbares Bild, hängt bei mir zu Hause im Arbeitszimmer. Wie der Tod ihm da die Sanduhr vor die Nase hält und der Ritter gar nicht dergleichen nimmt. Und wie der Teufel als widerliche Fratze ihm da die schlimmsten Dinge zuspricht. Interessiert ihn nicht. Er richtet seinen Blick nach vorn. Ein wunderbares Hoffnungsbild, was wir hier aus der Hand von Albrecht Dürer haben. Bleiben wir noch bei biblischen Grundaussagen. Es wird eigentlich jetzt immer spannender, je weiter man in der Bibel forscht und vorankommt. Da liest man dann, dass es doch noch eine endgültige Vernichtung des Todes geben wird. Wunderbare Aussagen in 1. Korinther 15 und in Offenbarung 20 und 21. Der Tod wird einmal ganz und gar vernichtet sein. Er wird verschlungen sein in einen endgültigen Sieg, den der wiederkommende Christus vollziehen wird und erringen wird. Und er und sein Reich werden geworfen werden in einen feurigen Pfuhl. Das ist die Stelle, Offenbarung 20, aus diesem Gerichtskapitel der Johannes-Offenbarung, wo dann vom Endgericht die Rede ist. Und dann, der Tod wird nicht mehr sein. Was ist das für eine Aussage? Und deswegen können wir diese Gewissheit zusammenfassen in der Formulierung, wenn Christus wiederkommt, dann wird er als abschließende Gerichtshandlung den Tod vernichten. Lesen Sie Offenbarung 20. Das ist natürlich ein ganz wichtiges Kapitel, um überhaupt die christliche Eschatologie, also die Lehre von den letzten Dingen, richtig verstehen zu können. Man muss eigentlich schon Offenbarung 19 beginnen. Es sind ja vier abschließende Gerichtsakte, die der wiederkommende Christus dann vollziehen wird. Er wird erstens die christusfeindlichen Völkerheere vernichten. Dann wird er zweitens den Falschchristus und seinen Propheten vernichten. Dann kommt das Gericht über die Toten, alles Offenbarung 20. Und dann als letztes Gericht das Gericht über Satan und den Tod. Und dann ist, ja, freie Luft. Dann kann man wieder durchatmen. Und dann kommt die neue Erde und der neue Himmel. So, aber was uns nun als Christen und bei diesem Thema der lebendigen Hoffnung besonders interessiert, wie sieht es denn dann mit der Gemeinde Jesu aus? Wie wird es sein, wenn diese endgeschichtlichen Fakten und Tatsachen dann geschaffen werden? Ja, wie sieht es jetzt aus? Sehnen wir uns überhaupt nach Erlösung unseres Leibes? Paulus ist voller Sehnsucht. Wir haben schon heute gehört aus Römer 8. Ein wunderbares Kapitel, man kann es das Herrlichkeitskapitel schlechthin nennen. Da sehnt sich der Paulus nach Erlösung des Leibes. Das heißt, er erwartet, dass auch an seinem gebrechlichen und sterblichen Leib etwas geschehen wird, wenn Christus wiederkommt. Das nennt er die Erlösung des Leibes, Römer 8, 23. Das Römer 8 Kapitel ist auch insofern interessant. Wir haben ja schon gehört, sind wir Kinder, sind wir Erben, weil es von diesem großen Erbe uns berichtet. Aber es ist noch aus einer anderen Perspektive interessant. Es wird dort gesagt, dass der Heilige Geist das Angeld ist. Ich habe über diesen Begriff immer wieder nachgedacht. Eigentlich ist der Heilige Geist für uns Christen natürlich Inbegriff unseres ganzen Glaubenslebens. Das wissen wir. Wieso sagt der Paulus hier in Römer 8, es ist nur eine Anzahlung? Bei einer Anzahlung, da muss ja noch mehr kommen. Also, alle, die den Heiligen Geist als Anzahlung haben, dürfen noch auf viel mehr hoffen, nämlich auf die Auszahlung des vollen Erbes. Und was ist das volle Erbe? Das ist der neue Leib. Das ist der Herrlichkeitsleib, zu dem wir berufen sind. Ein Leib, wir werden darüber nachher gleich noch kurz nachdenken, ohne Krankheit, ohne Tod, ohne Sünde, mit dem wir mit erneuerten Augen die Herrlichkeit Gottes im Himmel schauen dürfen und dann unsere Himmelsbürgerschaft antreten dürfen. Wir haben ja alle eine doppelte Staatsbürgerschaft als Christen. Ich hoffe, das wissen wir, nicht wahr? Unsere irdische und unsere himmlische. Philipper 3, Vers 20 und 21 ist von der himmlischen Staatsbürgerschaft die Rede. Wann wird das sein? 1. Petrus 5, Vers 4, wenn der Oberhirte erscheinen wird und uns dann die unvergängliche Krone der Herrlichkeit überreichen wird. Und das wird alles geschehen im Nu, in einem Augenblick. Kann man sich nicht vorstellen. Aber für Gott eine Kleinigkeit. Christus kommt und er spricht ein Wort und alle, die in Christus gelebt haben und gestorben sind, werden durch die Kraft seines Wortes im Bruchteil einer Sekunde verwandelt und werden ihm entgegengerückt und werden diese neue Leiblichkeit dann empfangen. Das ist also die lebendige Hoffnung der Christen. So, nun wird man natürlich, wenn man mit dem Thema sich näher beschäftigt, immer wieder auf die Frage stoßen, ja, gibt es denn biblische Aussagen, die uns da etwas näher hinführen, die diese Hoffnung noch etwas verstärken und untermalen und konkretisieren? Und deswegen lasst uns noch kurz nachdenken über die Frage, was geschieht eigentlich biblisch gesehen unmittelbar nach dem Sterben? Ich habe schon gesagt, der Tod ist ein Strafprozess, eine Strafverfügung Gottes, und zu dieser Verfügung gehört, dass der Leib wieder zur Erde werden muss. Neulich habe ich ein interessantes Buch in die Hand bekommen. Da hat einer die chemische Zusammensetzung des menschlichen Leibes mal untersucht und mit der Zusammensetzung des normalen Ackerbodens verglichen. Interessant, wie viel Parallelitäten da chemisch festgestellt werden können. Also das ist keine alte, überholte Mythologie, wie dann manche Theologen meinen, wenn uns hier geschildert wird, dass der Leib aus Erde, aus irdischem Material genommen ist. Aber was ist denn nun mit der Seele und mit dem Geist? Und darüber lasst uns mal noch kurz nachdenken. Im biblischen Menschenbild gibt es ja den Komplex, den Zusammenhang von Leib, Seele und Geist. Der Leib ist hier dargestellt im äußeren Ring und die Seele mit den drei seelischen Funktionen, Verstand, Gefühl und Wille, und der Geist im Mittelpunkt. Der Geist ist ja Kommunikationsorgan mit Gott. Beim gefallenen Menschen ist der Geist tot in den Sünden, so heißt es im Neuen Testament. Durch die geistliche Neugeburt im Glauben an Christus wird der Geist wieder lebendig und wird wieder Kommunikationsorgan mit dem Heiligen Geist. Und der Heilige Geist, Römer 8, kann dann mit unserem menschlichen Geist in Korrespondenz treten und sagen, ja, weißt du eigentlich, wer du bist? Du bist ein Gotteskind. Weißt du eigentlich, dass du nun deine seelischen Funktionen bestimmen kannst? Du kannst auf deinen Verstand jetzt einwirken, auf dein Gefühl und auf deinen Willen. Das sind ganz elementar wichtige Dinge, dass wir Christen sozusagen durch den Geist, der in Korrespondenz steht mit dem Heiligen Geist, Herren sind über unser Gefühl, über unseren Verstand, über unseren Willen. Und dass wir jetzt zu unserem Verstand sagen können, also ich bitte dich mal, mein lieber Verstand, fang mal an, gute Dinge zu denken. Denk dem nach, was heilsam ist und gut und nützlich und in Gottes Augen wohlgefällig. Wir können unseren Verstand trainieren, wir können unser Gefühl trainieren. Paulus schreibt den ganzen Brief als Gefühlstraining. Fang endlich mal an, dich zu freuen. Und abermals sage ich, und noch einmal sage ich, warum freust du dich eigentlich nicht? Also sind eigentlich merkwürdige Dinge, nicht wahr? Dass wir hier in die Lage versetzt werden, unsere Seele zu bestimmen. Und so ist es auch mit dem Willen. So ist also das biblische Menschenbild. Aber was ich unbedingt hinzufügen muss, biblisch gesehen und gesprochen und gedacht und geglaubt, kann Seele und Geist gar nicht ohne Leib sein. Die Bibel denkt immer leibhaft. Christus ist leibhaft auferstanden. Liebe Brüder und Schwestern, haben Sie schon mal nachgedacht, dass Gott auch einen Leib hat? Einen geistlichen Leib natürlich, nicht einen materiellen, so wie wir. Aber er hat einen Leib. Licht ist dein Kleid, heißt es in einem Psalm. Also, Oettinger, der Pietist aus Deutschland, hat gesagt, das Ende der Wege Gottes ist die neue Leiblichkeit. Da ist viel dran. Warum sage ich das? Um uns jetzt kurz zu erklären, wie es dann im Totenreich wohl aussehen wird. Der Tod tritt ein, wenn der Leib, Seele und Geist nicht mehr halten kann. Aber, wie ich eben gesagt habe, Seele und Geist können nicht ohne Leib sein, also muss es auch im Totenreich leibhaft zugehen. Ich nenne das mal einen Totenleib. Wie der aussieht, weiß niemand. Aber dass der Tote, also gestorbene reiche Mann in Lukas 16, reden kann, denken kann, fühlen kann, das sind doch alles Prozesse und Aktivitäten, die eine Leiblichkeit voraussetzen. Und im Übrigen, um nochmal auf Offenbarung 20 einzugehen, die Toten, die im Endgericht dann vor dem großen weißen Thron stehen, die stehen ja, das heißt, sie haben Beine. Also wollen wir uns angewöhnen, doch leibhaft zu denken. Und das würde dann ähnlich so aussehen, nicht wahr, dass wir auch im Totenreich eine Leibhaftigkeit, wie auch immer geartet, haben werden. Aber es gibt noch mehr zu sagen. Michelangelo hat sich ja das Endgericht auch leibhaft vorgestellt, wenn der Sixtinischen Kapelle mal war. Der hat ja jetzt ein renoviertes Bild da vor Augen, ganz gewaltig, wie hier Christus dargestellt ist als der Richter auf dem großen weißen Thron von Offenbarung 20. Und wir alle, die von unserer Seite aus gesehen rechts stehen und sitzen und existieren, dann das Urteil empfangen, dass sie nicht zum Leben berufen sind. Und die Linken dann alle, wie auch immer, durch eine göttliche Kraft nach oben gezogen werden. Ein ganz bewegendes Bild. Übrigens hat der Michelangelo sich versucht, auch selber da darzustellen. Und zwar als dieser eine Hautlappen, ich weiß nicht, ob Sie es sehen können, unterhalb Christus etwas zur Rechten, da hält jemand sozusagen den Michelangelo fest, damit er nicht in die Verdammnis rutscht. Ganz bewegende Details. Vielleicht noch einen kleinen Gedanken, der dem einen oder anderen ja schon aufgefallen ist. Warum sagt Jesus eigentlich in diesem berühmten 11. Kapitel im Johannesevangelium, dass Lazarus schläft. Obwohl er doch natürlich gestorben war und dann schon sogar gestunken hat. Warum sagt Jesus, unser Freund schläft? Das ist doch nicht nur ein Euphemismus, also nicht nur eine Schönrednerei. Unser Herr hat niemals euphemistisch geredet. Er hat immer glasklar die Dinge beim Namen genannt. Und warum vergleicht er hier den Tod mit einem Schlaf? Weil er in vielerlei Hinsicht tatsächlich ähnlich ist. Im Schlaf bleiben wir doch wir selber, oder? Sind wir andere, wenn wir aufwachen? Unser Benjamin, der konnte jetzt gestern Abend nicht einschlafen. Und ich sage ja, warum weinst du denn hier? Ein Gespenst. Ja, ich sage, wer hat dir das denn gesagt? Wir haben überhaupt nicht von einem Gespenst gesprochen. Doch, es gibt ein Gespenst hier. Ja, also musste ich ihn erstmal in ein anderes Bett tragen. Dann ist er eingeschlafen. Aber dann habe ich ihn wieder rübergetragen in sein Bett. Aber er war nach dem Schlaf vollkommen der gleiche. Also im Schlaf verlieren wir unsere Identität nicht. Wir können erleben, was wir wollen. Im Traum. Und so ist es im Tod auch. Wir verlieren unsere Identität nicht. Das Ich bleibt. Es ist in einem neuen Wirklichkeitszusammenhang, in einer neuen Dimensionalität drin. Aber das Ich bleibt Ich. Und das ist die dümmste Vorstellung, die ein Mensch entwickeln kann überhaupt, dass es mit dem Tod alles aus ist. Die dümmste Vorstellung, die es überhaupt gibt. Primitiver als irgendwelche Naturvölker, die sich ihre Spekulationen machen. Deswegen also die Ähnlichkeit zwischen Schlaf und Tod. Und so ist es auch mit Raum und Zeit. Wir steigen ein im Totenreich in eine Mehrdimensionalität. Da müssen Sie mal Werner Gitt lesen. Der hat sich darüber Gedanken gemacht. Diese drei Dimensionen, die hier in Geltung stehen, die werden überholt und übersteigert durch die Dimensionen, in denen wir dann, wenn wir in Gottes eigene Wirklichkeiten eintreten, existieren werden. Wie viele haben sich schon ihre Gedanken gemacht und die Köpfe zerbrochen, wie lange man wohl im Totenreich dann ausharren muss? Ja, ich halte diese Gedanken für unnötig. Ja, denn unsere zeitlichen Vorstellungen, die gelten dann nicht mehr. Unsere räumlichen auch nicht. Aber vielleicht einen kleinen Satz noch zu den zeitlichen Dimensionen. Ich schätze sehr und habe sehr geschätzt Professor Wilder Smith. Ich hoffe, dass einige ihn vielleicht auch schon mal erlebt haben. Früher ist er seit ein paar Jahren leider verstorben. Der hat sich auch seine guten, klugen Gedanken gemacht als Naturwissenschaftler. Und er sagte knallhart, alle die noch von einer Bekehrung träumen im Totenreich, haben nicht kapiert, dass unsere Zeit dort nicht mehr existiert. Bekehrungen sind nur möglich, wenn es Zeit gibt, wenn es Veränderungsmöglichkeiten gibt. Aber das gibt's alles da nicht mehr. Und dann kommen die ganz Schlauen und die sagen, ja, aber Christus hat doch im Totenreich gepredigt. Ja, dann kann ich nur sagen, liebe Leute, guckt euch mal den Text richtig an. Da ist gar nicht die Rede von Predigen. Er heroldet dort. Und das bedeutet, er stellt sich dort dar, als der nun endgültig zum Richter und König gekrönte Messias. Und er sagt es den Geistern im Gefängnis zur Zeit Noahs, und das sind die gefallenen Engel, die dort in der tiefsten Finsternis, im Abgrund schmachten. Denen sagt er, ihr habt von nun an mich anzubeten. Da ist nichts von Evangeliumsverkündigung. Also man muss nur die Bibel etwas genauer lesen. So, aber das, was uns wahrscheinlich jetzt am meisten bewegt, ist doch die Tatsache, dass nach Lukas 16 schon im Totenreich eine Scheidung erfolgt. Und zwar eine so gewaltige und deutliche Scheidung, dass da eine Kluft aufgebaut ist, über die man von keiner Seite zur anderen kommen kann. Das hat mich immer bewegt, wenn ich Lukas 16 gelesen habe, was Jesus da erzählt. Dass der reiche Mann da ja jetzt an seine Brüder denkt und dass der Abraham sagt, ja bitte, die Brüder haben das Wort Gottes, das lass sie doch lesen und ernst nehmen. Und wenn da ein Toter auferstünde, die würden auch da nicht glauben. Es wäre Gott ein leichtes, für 5 Minuten den Himmel zu öffnen. Und 7,5 Milliarden Menschen würden auf die Knie gehen. Aber das will Gott nicht. Mit solchen Wundern zu operieren, hat er gar nicht nötig. Er ist ein Gott der Liebe. Und er hat seine Liebe investiert. In diese Welt, in diese Menschheit hinein durch Jesus Christus. Und er möchte, dass Menschen durch diese Botschaft sich retten lassen. Also es ist eine Scheidung schon feststellbar im Totenreich. So, was uns nun als Gemeinde Jesu in allererster Linie bewegt, ist die Frage, wie geht's denn mit uns selber weiter? Paulus und Petrus sagen hier ganz klare Sätze. Sind wir Kinder, dann sind wir Erben. Wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel, für euch im Himmel. Da ist dieses Erbe schon vorhanden und das kriegen wir ausgehändigt. Und wenn es ein unvergängliches und unbeflecktes und unverwelkliches Erbe ist, dann kann es nur der neue Leib sein. Man kann eigentlich hier einen Doppelpunkt setzen. Durch die Auferstehung Christi von den Toten, Doppelpunkt, nämlich zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe. Also für mich sind das wirklich wunderschöne Töne, die uns hier aus der Welt Gottes entgegentönen. Wir sind berufen zu diesem wunderbaren Erbe. Und wenn ich dann noch lese, was alles in 1. Korinther 15 steht, wie der Paulus sich bemüht, den neuen Leib uns klar zu machen, dann komme ich aus dem Staunen schon gar nicht mehr raus. Ein Leib, bei dem es keine Verwesung mehr geben wird. Ein Leib, der die Herrlichkeit Gottes darstellt und widerspiegelt. Der kräftig ist. Ich habe schon lange aufgegeben, mit meinen Enkelkindern Wettrennen zu machen, weil ich immer verliere. Die Beine sind nicht mehr so flott wie früher. Ja, und wer die verschiedenen Wehwehchen an sich selber dann erfährt, jenseits der 70, der kann das dann auch alles schön nachvollziehen. Und die Aussage dann ja richtig wie Honig in sich aufnehmen. Ein kräftiger Leib wird es sein. Wir können 7-Meilen-Sprüngen machen dann. Wunderbar. Und es ist ein Produkt des Geistes. Deswegen nennt Paulus diesen Leib geistlich. Aber es ist ein Leib. Wunderbar. Berufen, die Herrlichkeit Gottes zu schauen. Ohne Sünde. Das kann ich mir eigentlich am allerwenigsten vorstellen. Ohne Sünde. Und wer ehrlich ist, der muss doch die Sünde jeden Tag dutzende Male feststellen. Ja. Ohne Sünde gar nichts mehr. Teufel gibt's nicht mehr. Wunderbar. Also, das ist das himmlische Erbe der Christen, das wir alle antreten dürfen. So, ich habe noch 2 kleine Schlusskapitelchen. Denn wir waren ja gerade im Totenreich gewesen und haben nachgedacht über die Scheidung dort. Und aus dieser Scheidung entspringen dann auch 2 verschiedene Auferstehungen aller derer, die nicht in Christus gestorben sind. Von diesen zwei Auferstehungen spricht sowohl Daniel als auch Jesus. Die unter der Erde schlafen liegen, sagt Daniel, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Und Jesus sagt es noch etwas konkreter. In Johannes 5, 28, es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Und werden hervorgehen, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Liebe Brüder und Schwestern, hier muss man ein bisschen theologisch nachdenken. Kann hier die Gemeinde Jesu gemeint sein? Natürlich nicht. Wir werden doch nicht nach unseren Werken beurteilt, wir werden nach der Gnade Christi beurteilt. Hier kann es sich in beiden Fällen nur um die Menschen handeln, die ohne Christus gestorben sind. Und die kommen ins Gericht. Und jetzt darf ich noch ein paar Sätze zum Gericht sagen. Noch einmal, Römer 8, keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Wer Christus hat, kommt nicht in das Gericht. Der wird durchgezogen. Von Luther gibt es ja diese sehr schöne Bemerkung, wenn er einmal stirbt, hat er gesagt, dann will er sich ganz demütig einen Rockzipfel Christi hängen. Und er will darauf vertrauen, dass Christus dann zum Vater spricht. Ach, hier ist ja noch jemand, der hat deine Gebote alle übertreten. Aber, lieber Vater, der hängt sich doch an mich. Lass ihn einfach mit durchschlüpfen. Und Luther sagt, das ist mein Glaube. Finde ich doch schön, ne? Also wir werden einfach durch das Gericht hindurchgezogen. Das ist unsere Hoffnung und unsere Gewissheit. Aber wer dieses Gerichtskapitel in Offenbarung 20 liest, und jetzt könnte es sein, dass einige die Dinge etwas anders sehen. Ich will es aber trotzdem so sagen, wie es mir klar geworden ist. Das Endgericht sehe ich nicht als ein allgemeines Verdammungsgericht an. Es ist ein Prüfgericht. Der Mensch wird geprüft. Was er gesät hat, das wird er ernten. Im Jakobusbrief gibt es die ernste Stelle, der Unbarmherzige wird Unbarmherzigkeit empfangen. Vielleicht ist das das Allerschlimmste. Wenn ein Mensch unbarmherzig gelebt hat, dass er unbarmherzig gerichtet und verurteilt wird. Unser Leben holt uns ein. Aber das sage ich natürlich. Für alle und über alle, die ohne Christus sterben. So, und da wir in der Schweiz sind, müssen wir natürlich noch das Basler Münster mit in Augenschein nehmen. Dort gibt's ja die Galluspforte und das ist die älteste Darstellung des richtenden Christus in Stein gemeißelt, die es gibt, überhaupt, soweit ich da informiert bin, um 1185. Und wie wird der Christus dargestellt? Mit dem Buch des Lebens. Und das ist natürlich nun ganz wichtig im Blick auf die, die ohne Christus sterben. Stehen sie im Lebensbuch oder nicht? Aber es würde das Lebensbuch nicht geben, wenn da nicht Namen drin stünden. Wo ist denn Hiob? Wo sind die vielen alttestamentlichen Frommen? Wo sind die, die nach Römer 2 ihr Leben lang sich immer gesehnt haben nach der Herrlichkeit Gottes? Und die Gott versucht haben, mit der Begrenztheit ihres Lebens Gott die Ehre zu geben und Gutes zu tun. Wo sind die eigentlich alle? Wir dürfen und wir sollten auch keine endgültigen Aussagen machen darüber, wer im Lebensbuch steht. Aber dass Menschen drinstehen, das dürfen wir wissen. Ist für mich übrigens die große Hoffnung für die vielen, vielen Millionen abgetriebener Kinder. Was ist mit denen? Und für die vielen, auch gerade im islamischen Umfeld, die von ihren Familien ferngehalten werden von jedem Evangelium. Also, wir dürfen davon ausgehen, im Lebensbuch stehen Menschen. Gott ist ein Gott der Gnade und der Gerechtigkeit, das wissen wir. Und damit ziehe ich das Fazit. Die Hoffnung, über die wir heute nachgedacht haben, auf einen unvergänglichen Herrlichkeitsleib, der Gemeinde Jesu vorbehalten ist, allen, die den Heiligen Geist haben, gehört doch ganz bestimmt zum Schönsten, was wir überhaupt glauben dürfen und auch anderen Menschen weitergeben dürfen. Ich erinnere nochmal an die vielen Traueranzeigen. Wenn da wieder so eine Traueranzeige aus der Nachbarschaft erscheint, sollten wir da nicht einen Weg finden und christliche Hoffnung vermitteln, denen sie vollkommen abhanden gekommen ist. Aber die Quintessenz ist natürlich die, diese Hoffnung wird sich nur bei denen erfüllen, die Jesus Christus angehören. So ist und bleibt das Wichtigste in einem menschlichen Leben der Schritt zu Christus. Und den wünsche ich uns allen und allen, die vielleicht irgendwie anders an dieser Predigt teilgenommen haben, den wünsche ich unseren engsten Verwandten und all den Menschen, die Gott uns zur täglichen Fürbitte aufs Herz legt. Der Herr segne uns mit dieser lebendigen Hoffnung, die entstanden ist durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Diese Hoffnung ist lebendig, denn diese Hoffnung ist ein lebendiger Leib und er wartet auf uns. Und ich freue mich, dass wir uns in diesem neuen Leib, so der Herr will, alle wiedersehen. Der Herr segne uns nach dem Reichtum seiner Gnade. Amen. Ich möchte noch beten. Wer will, kann aufstehen. Herr Gott, himmlischer Vater, im Namen Jesu wollen wir dich preisen in Zeit und Ewigkeit, dass du uns arme, elende, sündhafte Menschen so gnädig ansiehst, dass du nicht auf unsere Schuld blickst, sondern sie auf Christus wirfst. Und dass du uns sowohl ein sinnerfülltes Leben hier in diesen kurzen Lebensjahren als auch eine wunderbare Ewigkeit schenkst. Aus reiner Gnade und Barmherzigkeit. Wir wollen dir danken, dass wir diese Botschaft haben, dass wir diese Botschaft kennen und dass wir diese Botschaft weitersagen dürfen. Herr, öffne uns den Mund, dass wir den vielen, die in Hoffnungslosigkeit leben, in irgendeiner Weise Anteil geben können an dieser lebendigen Hoffnung. Und erhalte uns alle, Herr, bei dem einen, dass wir deinen Namen lieben und fürchten und in dir unser Ein und Alles, Anfang und Vollendung unseres Glaubens sehen. Hilf, Herr, lass wohlgelingen, segne uns, dann sind wir gesegnet. Amen.